Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, auch das Königreich Bahrain, das kommt jetzt noch dazu bei der Meldung, hat nach Saudi-Arabien die Beziehung zum Iran beendet. Welches Konfliktpotenzial baut sich da wieder auf, vor allem zwischen den zwei ja regionalen Supermächten?
Es ist auf jeden Fall eine Verschärfung des iranisch-saudischen Konflikts, der ja schon seit einigen Jahren, fast schon Jahrzehnten anhält und der jetzt eben durch diese Situation wieder deutlich verschärft wird. Das ist vor allen Dingen eine beunruhigende Nachrichtenlage bezüglich der Lösungsmöglichkeiten der unterschiedlichen Konflikte in der Region. Man wird die Konflikte in Syrien und auch im Jemen nicht lösen können, wenn die Iraner und die Saudis nicht auf Dauer einen Modus vivendi finden und miteinander an einem Tisch sitzen und sich dann auch auf mögliche Lösungen einigen. Und die rhetorische Eskalationsstufe, die wir jetzt erreichen, mit dem Abzug der Diplomaten aus beiden Ländern, ist dementsprechend eine deutliche Verschärfung der Situation und eine deutliche Problemlage mehr, um eben eine mögliche Lösung in der Region herzustellen.
Jetzt war diese Form der Eskalation sicherlich vorauszusehen, zumindest vor dem Hintergrund, wenn man Nimr al-Nimr kennt, den größten schiitischen Oppositionellen in Saudi-Arabien. Warum trotzdem hat Saudi-Arabien das durchführen lassen? Diese Hinrichtung hätten sie ja nicht gemusst. Warum diese Eskalation zu diesem Zeitpunkt?
Ich glaube, das hat zwei wesentliche Gründe. Der erste ist, dass Saudi-Arabien unter dem neuen König Salman seit Januar versucht, Stärke zu zeigen innerhalb der sunnitischen Welt. Das heißt, dass man sich sieht als Vorkämpfer der sunnitisch-islamischen Länder, dass man sich vor allen Dingen auch bedroht sieht durch den Iran in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dass der Iran deutlich an Einfluss gewonnen hat in Syrien, im Jemen etc. und dass man diesen Einfluss stoppen möchte. Hinzu kommt, dass Nimr al-Nimr eben sehr, sehr offen in den vergangenen Jahren gegen das Königshaus gewettert hat, dass er das Königshaus kritisiert hat, dass er teilweise aufgerufen hat zum Sturz des Königshauses und das war auch schon unter dem alten König, der ja das Todesurteil gesprochen hatte, ein großes Problem. Natürlich wäre es sinnvoller gewesen, wie das die Saudis in der Vergangenheit auch aufgemacht haben, politische Gegner einzunorden, sie zu kaufen, zu kooptieren, bloß das wäre mit Nimr al-Nimr nicht möglich gewesen und Salman führt auch eine etwas aggressivere Politik, auch im Inneren, als sein Vorgänger Abdallah. Und dementsprechend ist es hier ein deutliches Zeichen, einerseits nach innen an die wahhabitisch-konservativen Hardliner zu zeigen, seht her, wir gehen auch gegen die schiitischen Ungläubigen im eigenen Land vor. Wir gehen vor allen Dingen gegen Störenfriede vor, die unsere eigene Position destabilisieren. Und es ist ein Zeichen nach außen an die sunnitische Welt zu zeigen, wir lassen uns vom Iran nicht auf der Nase rumtanzen. Wir wissen um die Gefahr des Irans. Der Atomdeal ist für uns alle eine Bedrohung und dementsprechend müssen wir den Einfluss Irans eindämmen, egal an welcher Front. Ob das der Jemen ist oder ob es die eigene schiitische Bevölkerung ist, macht in diesem Fall keinen großen Unterschied. So die Sichtweise der Saudis.
Und entlang dieser religiösen Linien zwischen dem mehrheitlich sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran verläuft ja eben dieser Konflikt, Sie haben das gesagt, teilweise schon seit Jahrzehnten. Ist das wirklich der Grundkonflikt zwischen diesen beiden Staaten oder überlagert das nur geopolitische oder andere Aspekte?
Der konfessionelle Konflikt wird instrumentalisiert von beiden Seiten für realpolitische Ziele und Absichten. Beide Regierungen, egal welche Namen da jetzt an der Spitze stehen, haben seit der Islamischen Revolution im Iran 1979 danach gestrebt, die Vorherrschaft am Golf zu behalten, zu bewahren, auszubauen. Der Iran hat dafür einen 8 Jahre langen Krieg geführt, mit dem Irak beispielsweise, und wird von Saudi-Arabien eben als eine expansionistische Macht wahrgenommen, die es gilt einzudämmen. Beide Länder verfolgen wirtschaftliche Interessen. Saudi-Arabien fürchtet, dass durch den Atomdeal und durch die mögliche Aufhebung aller Sanktionen Iran wieder eine wesentliche Wirtschaftsmacht werden könnte, die dann auch im Ölmarkt beispielsweise mit den Saudis sehr stark konkurriert. Das alles sind weitaus wesentlichere Gründe als die konfessionelle Dimension, die von beiden Seiten sehr gerne instrumentalisiert wird und wo leider Gottes auch die internationale Gemeinschaft oder auch die unterschiedlichen Gläubigen drauf reinfallen. Aber grundsätzlich gilt es hier darum, dass zwei regionale Akteure um die Macht am Golf konkurrieren, auf wirtschaftlicher, politischer und ja auch ideologischer Hinsicht, aber dass die ideologische Komponente eine eher untergeordnete Rolle spielt.
Und diese Konflikte, die tragen beide ja auch in die Nachbarstaaten hinein, also im Jemen, im Libanon, auch im Irak und vor allem in Syrien, da führen sie ja eigentlich ja sehr offensichtlich Stellvertreterkriege oder unterstützen zumindest Gruppen, die diese Kriege für sie führen. Ist ohne die Lösung dieses Konflikts überhaupt ein Frieden im Nahen Osten an all diesen Brandherden möglich?
Ein ganz klares Nein. Ohne Iran und Saudi-Arabien tatsächlich an einen Tisch zu bringen und sie tatsächlich davon zu überzeugen, dass es in beiderseitigem Interesse ist, diese Konflikte langfristig zu stabilisieren, ist eine Lösung nicht denkbar, weder durch die internationale Gemeinschaft noch durch andere regionale Akteure, weil Iran und Saudi-Arabien sind die wichtigsten, die einflussreichsten Akteure im Nahen und Mittleren Osten, insbesondere nach 2011 durch den Ausbruch des arabischen Frühlings sind langjährige Regionalmächte wie Ägypten und Syrien eigentlich unwichtig und unbedeutend und zu Kriegsschauplätzen geworden. Saudi-Arabien und der Iran sind die beiden einzig übrig gebliebenen funktionsfähigen Regionalakteure, die tatsächlich eine konstruktive Rolle spielen könnten, vielleicht noch gemeinsam mit der Türkei. Aber alle diese drei Länder, die Türkei ja nicht ausgeschlossen, verfolgen eben oftmals diametrale Interessen. Und die Situation, so wie sie sich momentan darstellt, lässt leider keinen wirklichen Anlass zur Hoffnung.
Und trotz dieser Feststellung ist das Verhältnis des Westens in Anführungsstrichen zu diesen beiden Staaten ja sehr unterschiedlich. Teheran gegenüber hat man immer eine sehr harte Linie gefahren, jetzt ein bisschen deeskaliert durch den Atomdeal. Saudi-Arabien wiederum, großer Verbündeter der Vereinigten Staaten. Auch Frankreich jetzt in der Terrorkoalition gegen den Islamischen Staat. Und selbst Deutschland exportiert immer noch Waffen nach Saudi-Arabien. Warum baut man Saudi-Arabien gegenüber keinen Druck auf, wenn man das dem Iran gegenüber aber kann und auch tut?
Ich glaube, die Druckmöglichkeiten sind relativ begrenzt. Man sieht schon, dass sich der Wind etwas dreht. Nach dem Atomdeal und vor allen Dingen unter dem neuen König Salman wächst die Kritik an Saudi-Arabien doch schon stark. Also es war in den letzten Jahren schlichtweg nicht so, dass doch deutlich an der Menschenrechtslage, auch jetzt an den Exekutionen, an dem Umgang mit dem Blogger Raif Badawi in den letzten Monaten, dass da deutlich von internationalen Akteuren Kritik geäußert wurde. Das ist doch relativ neu und ich glaube, das hatten die Saudis auch nicht tatsächlich erwartet. Insbesondere in den USA gibt es mittlerweile doch viele, viele Stimmen, die sich sehr kritisch äußern gegenüber dem sehr engen Verhältnis der Amerikaner zu den Saudis und wo man auch darüber nachdenkt, dieses Verhältnis zu modifizieren. Ganz aufgeben wird man es nicht können, weil wenn man den größeren Feind in der Region, nämlich den Islamischen Staat, tatsächlich nachhaltig schwächen möchte, braucht man Saudi-Arabien. Das saudische Königshaus hat in den letzten anderthalb Jahren schon gezeigt, dass es gewillt ist, den dschihadistischen Terrorismus zu bekämpfen. Vielleicht noch nicht mit 100%, aber zumindest sehr viel stärker als vorher. Und das saudische Königshaus weiß sehr wohl, dass der Islamische Staat eine Bedrohung für die eigene Stabilität darstellt. Und dementsprechend muss Saudi-Arabien auch in Zukunft ein Partner bleiben. So viele bleiben ja nun mal nicht übrig, auch wenn uns das vielleicht nicht immer passt. Aber es ist tatsächlich die Frage, inwieweit Saudi-Arabien noch als strategischer Partner gesehen werden kann, inwieweit man darüber nachdenken sollte, eben die Wirtschaftsbeziehungen ja doch zu hinterfragen. Waffenlieferungen sind meines Erachtens schon längst überfällig, diese Waffenlieferungen einzustellen, egal aus welchem Land, weil ganz klar ist, dass Saudi-Arabien eben diese Waffen auch im Jemen beispielsweise einsetzt. Und das dient nicht der Stabilisierung der Region, sondern ganz im Gegenteil der Destabilisierung. Ich glaube, momentan erleben wir eine Phase des Umdenkens, des Nachdenkens darüber, wie gehen wir mit Saudi-Arabien um. Eine klare Antwort ist hier noch nicht gefunden, weder von Deutschland noch von amerikanischer oder internationaler Seite. Aber es liegt eben auch an Saudi-Arabien selbst, darüber nachzudenken, wie wichtig ist das Verhältnis zum Westen für die Saudis, wie wichtig ist es auch, gewisse Zugeständnisse und Kompromisse zu machen. Und da wären beispielsweise die pragmatischen Annäherungen an Iran in der Syrien- und der Jemen-Frage ein erster wichtiger Anlass. Aber ich glaube, das ist leider Gottes eben durch die Ereignisse in den letzten anderthalb, zwei Tagen erstmal wieder ganz, ganz weit in die Ferne gerückt.
Der konfessionell politische Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ist wieder neu entflammt nach der Hinrichtung des schiitischen Geistlichen Nimr al-Nimr durch die saudische Regierung. Und was hinter diesem Konflikt steckt und welche Bedeutung er für den gesamten Nahen Osten hat, das haben wir uns von Sebastian Sohns von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik erklären lassen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.